SWR aktuell, global.
Global, das Umweltmagazin, heute mit Axel Weiß am Mikrofon und unter anderem diesen Themen. Die Zukunft der Landwirtschaft, da gibt es einen neuen Bericht an die Bundesregierung. Die Zukunft der Käfighaltung, die will die EU bald abschaffen. Die Zukunft glücklicher Rinder, da habe ich Ernst Hermann Meyer besucht, einen gestandenen Landwirt, der Kühe, Kälber, Bullen gemeinsam ganzjährig draußen leben lässt und erfolgreich gegen Zwangsohrmarken kämpft. Aber jetzt starten wir erstmal mit Brasilien und dem verzweifelten Kampf der Wächter des Waldes um ihr Überleben. Man sagt ja so gern, der Fisch stinkt vom Kopf her. Für die Umweltpolitik Brasiliens gilt das allemal, denn seit der evangelikale Fortschrittsfanatiker Jair Bolsonaro Präsident ist, geht es der Natur in dem riesigen Land noch mehr und noch schneller an den Kragen. Nur ein Beispiel, immer mehr Goldsucher dringen mit Billigung der Regierung in die Schutzgebiete von Indigenen im Amazonas-Regenwald ein, attackieren die Dörfer und schießen auf diejenigen, die den Wald zu schützen versuchen. Sowohl bei den Yanomami als auch bei den Munduruku Indianern kam es zu blutigen Zusammenstößen. Anne Herberg berichtet.
Dichter grüner Urwald säumt die Ufer des Tapajós, einem der letzten unberührten Zuflüsse des Amazonas im brasilianischen Bundesstaat Pará. Cacique Juarez Munduruku und seine Mitstreiter steuern den motorbetriebenen Holzkahn sicher durch die starke Strömung. Es ist Regenzeit. Trotzdem fahren sie Patrouille, kontrollieren ihr Schutzgebiet auf der Suche nach illegalen Goldgräbern. Sie verschmutzen unser Wasser. Wir können es dann meist nicht mehr trinken. Oben schwimmt Öl und unten setzt sich Quecksilber ab. Über die Fische nehmen wir es auf und werden krank. Auf der rechten Seite taucht ein Floß auf. Juarez Munduruku notiert den Standort. Mehr kann er nicht tun, obwohl das hier sein Territorium ist. Schutzgebiet der Munduruku. Denn illegale Eindringlinge attackieren es immer häufiger, auch weil der Goldpreis steigt. Sie schlagen tiefe Schneisen in den Wald, durchwühlen den Boden, lassen toxische Tümpel zurück. In diesem Jahr haben wir unsere Kontrollen verstärkt, denn wir sehen, dass es mehr Invasoren gibt. Die bedrohen uns, weil in der Pandemie anstelle der staatlichen Umweltpolizei jetzt wir die Kontrollen übernehmen müssen, auch wenn das lebensgefährlich ist. Denn oft sind die Eindringlinge bewaffnet. Doch die Regierung von Präsident Jair Bolsonaro denkt gar nicht daran, die indigenen Gebiete zu schützen. Schließlich gehören Goldgräber, Holzfäller, Viehzüchter und Landspekulanten zu ihren treuesten Wählern. Schutzgebiete für die wirtschaftliche Ausbeutung zu öffnen, war ein Wahlversprechen Bolsonaros. Im April vergangenen Jahres sagte sein Umweltminister Ricardo Salles bei einer Kabinettssitzung, man solle die Ablenkung durch die Corona-Pandemie nutzen, um Umweltauflagen zu schwächen. Nun musste Salles den Posten räumen. Er soll selbst in illegalen Holzschmuggel verwickelt sein. Salles Rücktritt wird die Umweltpolitik der Regierung Bolsonaro nicht ändern. Salles hat immer Bolsonaros Politik umgesetzt, die der Zerstörung der Wälder. Sagt Marcio Astrini, Direktor des Klimaobservatoriums. Kontrollen wurden reduziert, Behörden ausgehöhlt, Strafen und Bußgelder auf Eis gelegt. Gleichzeitig stiegen illegale Abholzungen. Im Dezember 2020 wurde der höchste Stand seit 12 Jahren gemeldet. 2021 könnte es noch schlimmer werden, fürchtet Astrini. Amazonien wird alleingelassen. Es ist eine Art Vergnügungspark für Kriminelle, denn die haben dort freies Feld. Und jetzt kommt auch noch die Dürrezeit. All das lässt fürchten, dass wir wieder eine verheerende Waldbrandsaison haben. Und das ist dramatisch, denn wir sind jetzt schon nahe an einem Kipppunkt. Studien sagen, dass rund 20% des Waldes bereits zerstört sind. Der Kollaps des Ökosystems kann jeden Moment beginnen. Ausgerechnet die den Wald schützen, stehen zunehmend unter Beschuss. In den letzten Wochen haben die Angriffe auf das Territorium der Munduruku zugenommen. Dabei haben wir keine andere Wahl, als weiter zu kämpfen, sagte Paca Munduruku auf der Patrouille noch vor wenigen Wochen. Würden wir komplett aufhören zu patrouillieren und auf den Staat vertrauen, dann verlieren wir bald unser ganzes Land an die Kriminellen.
Was geht es uns gut hier in Deutschland? Natürlich hat manche von uns Corona hart getroffen. Ich will das überhaupt nicht verharmlosen. Und natürlich haben Unwetter gerade heftige Schäden angerichtet. Es ist mancherorts dennoch viel zu trocken. Das ist aber alles kein Vergleich zu dem, wie es in anderen Regionen dieses Planeten ist, wo hunderttausende Menschen kaum noch oder zu wenig zu essen haben und wo Organisationen wie die Welthungerhilfe nur versuchen können, die allerschlimmsten Folgen des menschengemachten Klimawandels zu lindern. Franziska Ritter stellt den Jahresbericht der Hilfsorganisation vor.
Hungersnöte sind angesichts der Corona-Krise wieder auf dem Vormarsch, warnt die Welthungerhilfe. Viele Tagelöhner fänden keine Arbeit mehr, Kleinbauern könnten ihre Lebensmittel nicht auf Märkten verkaufen und wegen geschlossener Grenzen kämen Waren nicht ins Land. Matthias Mogge, Generalsekretär der Welthungerhilfe.
Das führt einfach dazu, dass weniger Geld in die Kasse kommt. Gleichzeitig aber die Preise für Nahrungsmittel massiv gestiegen sind. Eigentlich in allen der Programmländer der Welthungerhilfe stellen wir genau diesen Trend fest.
Vor allem litten Frauen und Kinder unter den Folgen der Corona-Krise. Mädchen würden früher verheiratet, damit Geld in die Familienkassen kommt. Kinder kehrten nicht in die Schulen zurück, weil sie Geld verdienen müssen. Dazu kommen Kriege, Konflikte und der Klimawandel, sagt die Präsidentin der Welthungerhilfe Marleen Thieme.
Wir sehen eine Vielzahl von zusätzlichen Stürmen, Fluten, aber auch Dürren. Ich denke an Madagaskar, das ist in den letzten Jahren dahin. Eine erhebliche Dürre fördert den Hunger dort, wo es sowieso die ärmsten Menschen trifft.
Immerhin verzeichnete die Welthungerhilfe im vergangenen Jahr eines der höchsten Spendenergebnisse in ihrer Geschichte. Bundesbürger vertrauten ihr knapp 70 Millionen Euro an. Dazu kamen mehr als 213 Millionen Euro von öffentlichen Gebern, allen voran der Bundesregierung. Doch Matthias Mogge mahnt:
Wir brauchen eine verlässliche Finanzierung unserer Arbeit, aber auch insgesamt der Unterstützung der Länder im globalen Süden. Deutschland hat dazu große Beiträge geleistet. Wir dürfen aber jetzt auch nicht mehr dazu zurückfallen. Wir müssen eher was drauflegen.
Zumal die Hilfsorganisation davon ausgeht, dass die Zahl der akut vom Hunger bedrohten Menschen in der zweiten Hälfte des Jahres weiter stark steigen wird. Angesichts enormer Herausforderungen rund um Kriege und Klimawandel werden Hilfsgelder allein hier nicht reichen, räumt der Generalsekretär ein.
Ich glaube, das Wichtigste sind politische Initiativen, diplomatische Initiativen, um die Konflikte zurückzudrängen. Das Zweite ist, der Kampf gegen den Klimawandel muss noch wesentlich beherzter, konsequenter geführt werden. Die Menschen im globalen Süden leiden noch wesentlich mehr, als wir das jetzt hier gerade so feststellen. Und dort sind die Konsequenzen natürlich ungleich höher.
Die Welthungerhilfe leistet neben Katastrophenhilfe und Wiederaufbau auch langfristige Entwicklungszusammenarbeit. Im vergangenen Jahr sind nach ihren Angaben die meisten Gelder in den Südsudan, Sudan und nach Syrien geflossen.
Nach Deutschland. Diese Woche hat die Zukunftskommission Landwirtschaft ihren Abschlussbericht fertiggestellt. Diese Kommission war nach den Bauernprotesten im letzten Jahr eingesetzt worden und wurde von allen Seiten jetzt so gelobt, dass einem schon unheimlich wird. Ein erster Schritt zur großen Transformation, freut sich der BUND. Ministerin Julia Klöckner sieht Rückenwind für meine Arbeit und auch unser Korrespondent Uwe Jahn ist begeistert.
Ein kleines Wunder in Zeiten der Polarisierung. Klimaschützer, Umweltverbände, Lebensmittelindustrie, Protestbauern, Bauernverbände, Landfrauen, Experten, Händler. Also lauter Leute mit ganz verschiedenen Interessen sind nicht aufeinander los, sondern aufeinander zugegangen. Sie haben sich zusammengerauft und an die Arbeit gemacht. Ihr Bericht ist über 170 Seiten dick. Die Kurzfassung: Wenn die Gesellschaft, also wir alle, von der Landwirtschaft erwarten, dass sie nicht nur für unsere Ernährung sorgt, sondern auch noch zum Artenschutz, zum Klimaschutz, zum Tierwohl und zu unserer Gesundheit beiträgt, dann muss die Gesellschaft mehr dafür bezahlen. Das ist nicht unbedingt neu, aber die Kommission rechnet eben auch mit Kosten, die heute schon anfallen. Große und kleinere Beispiele. Milliarden bedingungslose Subventionen gehen ohnehin seit Jahrzehnten in die Landwirtschaft. Der Klimawandel kostet uns schon jetzt viel Geld. Die Überdüngung von heute verursacht Mehrkosten in den Klärwerken. Ungesunde Ernährung führt längst zu Folgekosten im Gesundheitswesen. Legt man also die gesamtgesellschaftlichen Kosten zugrunde, könnte eine langfristige Veränderung, eine Transformation, wie es in dem Bericht heißt, am Ende sogar billiger für alle werden. Im Gegensatz zur Bundeslandwirtschaftsministerin, die bisher vor allem auf Selbstverpflichtungen gesetzt hat, zeigt die Kommission, wo die Politik steuern müsste. Weniger Verbote, mehr Anreize. Dafür muss der Umweltschutz sich von der Idee verabschieden, man könnte durch Vorschriften alles regeln, und die Landwirtschaft muss verstehen, dass sie so nicht weitermachen kann. Greifen wir ein Beispiel heraus. Blühstreifen am Rande von Getreidefeldern werden nicht nur verordnet, sondern eben auch finanziell unterstützt. Ein Vorbild für andere Maßnahmen, die dem Artenschutz, dem Klima, dem Tierwohl oder der gesunden Ernährung dienen. Nachhaltigkeit würde sich so lohnen. Sie könnte das neue Geschäftsmodell für die Landwirtschaft werden. Beispiel Ernährung. Sie wird sich ändern müssen. Laut Kommission soll schon bald weniger Fleisch produziert werden. Wenn der Mehrwertsteuersatz für Obst und Gemüse gesenkt wird, könnten sich auch Familien mit weniger Geld im Portemonnaie noch eine ausgewogene Ernährung leisten. Im Gegenzug könnte man Fett und Zucker höher besteuern. Fazit: Die Zukunftskommission Landwirtschaft hat ein kleines Wunder vollbracht. Es gelang, weil man alle Beteiligten zusammengerufen und einen klugen Moderator eingesetzt hat. Kommende Woche übergibt die Kommission ihre Einigung der Bundeskanzlerin. Viel wichtiger aber wird das alles für die nachfolgende Regierung sein. Sie hat es in der Hand, auf das kleine Wunder der Einigung in der Zukunftskommission Landwirtschaft das große Wunder einer zeitgemäßen Agrarpolitik folgen zu lassen.
Mehr Geld für die Bauern bei etwas mehr Umweltschutz zu fordern, das ist natürlich auch ein bisschen wohlfeil. Denn Verbraucher leiden vielerorts heftig unter stark gestiegenen Mieten, deutlich gestiegener Inflation und sie werden ihre Euros nur einmal ausgeben können. Hoffen wir also, dass dem guten Papier jetzt auch gute Taten in der Politik folgen, auf Bundes- wie regionaler Ebene. Klare Regeln zum Tierwohl sind zum Beispiel bitter nötig. Regeln, die auch durchgesetzt werden. Jüngstes Beispiel: Die Tierrechtsgruppe Soko Tierschutz hat in einem Schweinemastbetrieb bei Ulm in Baden-Württemberg massive Verstöße gegen das Tierschutzrecht gefilmt. Die Bilder wurden dem Südwestrundfunk SWR zugespielt und sind grausam. Kai Laufen.
Auf den Aufnahmen zu sehen sind viele schwer verletzte Tiere mit offenen Wunden, abgebissenen Schwänzen, Schweine, die sich gegenseitig auffressen, todkranke und sterbende Tiere. Die baden-württembergische Tierschutzbeauftragte wurde vom SWR um eine Begutachtung der Aufnahmen gebeten. Ihr Fazit: Der Betrieb müsse angezeigt werden. Ein Tierhaltungs- und Betreuungsverbot sollte erfolgen. Die zuständige Veterinärbehörde im Alb-Donau-Kreis hat den Betrieb inzwischen untersucht. Tiere seien notgetötet worden, teilt die Behörde mit. Es sei zudem die Auflage erteilt worden, die Missstände unverzüglich zu beheben. Der Landwirt hat inzwischen gegenüber der Behörde mitgeteilt, die Schweinemast aufgeben zu wollen.
Klar kann man sagen, da war ein einzelner Landwirt eben überfordert. Nur wieso müssen immer wieder Tierschutzorganisationen solche Zustände aufdecken, denen das zudem immer schwerer gemacht wird? Wo bleibt da die Vorbeugung, die Überwachung durch die zuständigen Behörden? Wenn man bösartig wäre, dann könnte man sagen, naja, die Veterinärämter sind wahrscheinlich damit beschäftigt, Vorschriften wie den Ohrmarkenzwang bei den Bauern durchzusetzen. Sie kennen das, seit vielen Jahren müssen alle Rinder, Ziegen, Schafe in Deutschland große knallgelbe Plastikmarken in den Ohren tragen. Alle? Nein, in einem kleinen Dorf am Rand der Schwäbischen Alb. Da leistet eine Familie erfolgreichen Widerstand. Ernst Hermann Meyer heißt der Senior dieser Familie und ich habe den fast 80-jährigen Bauern inmitten seiner knapp 300 Rinder auf einer riesigen Weide getroffen.
Global. Das Gespräch.
Ein solcher Anblick ist in Deutschland extrem selten. Fast 300 braun-weiße Rinder grasen friedlich auf einer großen Weide. Und Rinder, das bedeutet hier mit Kälbern und mit Bullen. Mächtige Hörner haben sie alle, ohne dass das bedrohlich wirkt. Gelegentlich gibt er mal eine Gas und galoppiert in einem Affenzahn über die Wiese, während an anderer Stelle ein frisch geborenes Kalb von seiner Mutter beschleckt wird. Nein, das ist hier kein Idyll, auch wenn es so wirkt, sondern eine Nutztierhaltung. Und Ernst Hermann Meyer ist kein grüner Spinner, sondern ein ganz handfester Landwirt, für den Geld allerdings nicht das Wichtigste ist, sondern das Wohl seiner Tiere. Der Mann mit dem kantigen Gesicht freut sich, wenn er sieht, dass es seinen Tieren gut geht, dass sie Auslauf haben.
Das ist natürlich betriebswirtschaftlich gesehen nicht das Allertollste. Betriebswirtschaftlich gesehen ist eine riesige Halle mit lauter gleichen Tieren drin, wo man automatisch füttern kann. Das ist Nonplusultra, die brauchen sich um nichts bekümmern, die Tiere sind immer da, die können nicht weglaufen. Bloß wie es den Tieren geht. Der steht auf einem ganz anderen Platz.
Als Ernst Hermann Meyer eher aus der Not heraus entdeckte, dass Rinder auch ganzjährig auf der Weide bleiben können und sich dabei sogar offensichtlich wohler fühlen als im Stall, da galt er erstmal als Spinner. Er blieb aber hartnäckig bei seiner Linie. Gegen behördlichen Widerstand setzte er auch durch, dass er seine Tiere auf der Weide schlachten darf, hat eigens dafür eine mobile Schlachtbox entwickelt. Ähnlich war es mit den Ohrmarken. Da hat er seinen Kopf auch durchgesetzt.
Herr Mayer, was war denn für Sie der Anlass zu sagen, nehmen an meine Kühe kommen keine Ohrmarken? Das wurde ja irgendwann Vorschrift. Jede Kuh braucht eine Ohrmarke, um es zu markieren, den Weg des Fleisches. Sie sagten, nö, will ich nicht.
Das wurde ja damals ausgesonnen in der BSE-Krise. Und dann haben kluge Leute etwas ausgedacht, wir müssen etwas tun, um das Verbraucher wieder in heimisches Rindfleisch herzustellen. Und dann hat man gedacht, es muss sichtbar sein, dass es jeder Depp sieht, dass wir tätig sind, gell? Nicht nur so im Keimen. Und dann kam man auf die Idee, diese Plastikohrmarken vorschreiben zu wollen. Und dann habe ich mir das überlegt und habe gesagt, so einen Schwachsinn machen wir nicht mit.
Und dann?
Die Behörden, die machen mobil und von Veterinäramt unten über Polizei bis nachts ins Ministerium, alles schießt sich ein auf diesen widerspenstigen Typ mit dem festen Willen und dem Vorsatz, den endlich mal in die richtige Richtung zu bringen. Das ist ja ein löblicher Vorsatz, bloß hat das dann nichts genützt, denn ich habe mir gesagt, ich bin doch aus dafür, dass aufgrund des Verbraucherschutztiers gekennzeichnet sein wird, dass man nachvollziehen kann. Und das ganze Ding ist alles wunderschön. Und wenn es tatsächlich etwas nützen würde, Ohrmarken reinzumachen und es den Zweck erfüllen würde, dann müsste ich sagen, fairerweise gut, dann muss man in so einen Apfel beißen, dann hilft nichts. Aber das ist leider nicht der Fall. Ohrmarken an sich sind rechtswidrig, denn sie verstoßen gegen die Tierverkehrsverordnung. Sie sind nicht fälschungssicher und sie fügen den Tieren Schaden zu. Nicht alle, aber immer wieder. Es gibt bös ausgerissene Ohren. Das System ist an sich einfach schlecht, das taugt nichts.
Das hat Sie ja auch alles eine Menge Geld gekostet, ne? Prozesse zu führen und dafür zu sorgen, dass Ihre Tiere halt nach wie vor keine Ohrmarken haben. Aber die sind gechippt, also das heißt, man kann die schon auch nachverfolgen.
Genau.
Aber das ist tierfreundlicher letztendlich.
Es gibt eben ein milderes Mittel, das sogar noch besser ist, um die Tiere zu kennzeichnen. Das ist nämlich die kennzeichnungsinitiierbaren Transponder, so heißt der Chip offiziell.
Ja, so kennt man das ja von Haustieren,
ja,
auch vom Hund und der Katze und sowas.
Übliches Standard, Verfahren, ja. Das ist Standardverfahren. Man kann da so gut wie nicht fälschen, ist fast unmöglich. Und es sieht auch nicht so dämlich aus.
Wie haben Sie denn das finanziell überlebt, diesen ganzen Widerstand? Das ist doch auch nicht einfach.
Ja, finanziell habe ich es nicht überlebt. Das muss ich ganz klar sagen, denn ich bin inzwischen mittellos. Diese Auseinandersetzung, nicht nur Ohrmangel, sondern auch die Art der Schlachtung, hat mich mein Vermögen gekostet. Also ich bin mittellos, ich habe kein eigenes Bankkonto, kein eigenes Auto. Ich habe das, was ich auf dem Leben trage, aber sonst geht es mir super gut. Wenn ich eingeknickt wäre, würde es mir nicht so gut gehen. Und wenn ich einen Haufen Geld hätte, würde mich auch nichts nützen.
Ja, aber wenn Sie das hier jetzt so sehen, Ihre Tiere hier so auf der Weide oder wem auch immer Sie formal gehören, dann denken Sie, alles richtig gemacht.
Also mir gehören sie eigentlich schon lange nicht mehr. Aber das ist völlig unwichtig, wem sie gehören. Die sind da, die sind existent. Und es ist den Vollpfosten nicht gelungen, uns ihren Willen aufzuzwingen.
Die EU hat ja inzwischen eingesehen, mit den Chips ist eigentlich eine prima Sache für die Kühe. Man braucht nicht unbedingt zwingend Ohrmarken. Ich sehe aber trotzdem noch weitgehend Ohrmarken und sowas wie bei Ihnen ist eine echte Seltenheit. Woran liegt denn das?
Das liegt an den Verwaltungsstrukturen. Die EU hat im Jahr 2016 eine Verordnung erlassen und die Verwaltungen der einzelnen Mitgliedsländer hatten 5 Jahre Zeit, sich darauf einzustellen. Und das haben sie nicht getan. Sie haben das einfach ignoriert. Und jetzt sagen sie, Tierhalterinnen und Tierhalter, die Chipkennzeichnung machen wollen, nein, das dürft ihr nicht. Ihr müsst nach wie vor Ohrmarken einziehen. Wir sind noch nicht so weit von den Ländern. Und solange wir noch nicht so weit sind, müsst ihr gegen Geld das EU-Recht verstoßen. Ja, die sind doch nicht ganz sauber, oder? Ja, die haben doch den Schuss nicht gehört. Ja, wo gibt es denn sowas?
Sowas freilich kommt dem aufrechten Schwaben Mayer grad recht. Da blitzen seine Augen kämpferisch und man ahnt, das wird Ärger geben. Denn Mayer ist auch nicht mehr allein. Sein Verein Uria hat 1600 Mitglieder.
Der Verein Uria, den Sie gegründet haben, Herr Mayer, was hat denn der für eine Rolle für Sie? Warum ist der Ihnen wichtig?
Also der wurde gegründet 1995 aus den Beweggrund raus, dass wir Angst hatten, uns auf die Dauer gegen den Druck, der von allen Seiten auf uns eingeströmt ist, halten zu können. Der Verein war aber damals noch viel zu klein. Wir konnten, also als es bei uns persönlich so brenzlig war, konnten wir nicht helfen. Aber inzwischen wächst und gedeiht. Das ist eine wahre Freude.
Also es gibt doch eine Menge Leute, die so ein bisschen Menge in eine ähnliche
Leute,
Richtung
die
denken.
Unsere Philosophie für super finden und unterstützen. Und wir wollen einfach erreichen, dass sich in der Nutztierhaltung was bewegt. Wir wollen auch ganz konkret, zum Beispiel in der Verwaltung, gute Beamte unterstützen. Wir wollen bei den Tierhaltern gute Tierhalter unterstützen.
Also positive Beispiele
positiv
einfach voranbringen.
Und diejenigen, die immer im Weg rumstehen, die wollen wir versuchen, aus dem Weg zu räumen. Und das macht außer Uria e.V. sonst definitiv niemand. Aber wir tun das. Wir sind lieb und nett. Aber wenn es nicht anders geht, dann schieben wir auch mal.
Ernst Hermann Mayer hat übrigens auch ein Buch geschrieben. Der Rinderflüsterer heißt es passend. Was ich von meinen Tieren lernte, wie ich für sie kämpfte und warum auch Nutztiere zufrieden leben müssen. Kostet 25 Euro im Kosmos Verlag. Ich finde, die sind gut angelegt. Und ich habe mich nach meinem Besuch bei dieser entspannten Rinderherde gefragt, wieso nicht das eigentlich der Standard bei der Nutztierhaltung ist und nicht etwa das eingekastelte Dasein gequälter Tiere in Ställen und Käfigen. Aber zumindest bei den Käfigen tut sich was. Die EU-Kommission will das Ende der Käfighaltung einläuten.
Die EU-Kommission spricht von einem historischen Tag für das Tierwohl in Europa und von einem Meilenstein für die Bürgerinnen und Bürger. Spätestens 2023 will das von der Leyen-Team das europaweite Ende der Käfighaltung für Nutztiere wie Hühner, Kaninchen oder Kälber in die Wege leiten. Vorher soll geprüft werden, ob ein schrittweiser Ausstieg bis 2027 möglich ist, sowie welche wirtschaftlichen und sozialen Folgen zu erwarten sind. Bauern und Viehzüchter will die Kommission beim Umstieg unterstützen, mit Bildungsangeboten, aber auch finanziell. Um Dumping zu verhindern, müssen Fleischimporte aus Drittstaaten den europäischen Standards entsprechen. Gesundheitskommissarin Kyriakides sagte, das Aus für die Käfighaltung sei mehr als nur eine ethische Frage. Es gehe auch um die Gesundheit der Tiere und um bessere Lebensmittel. Damit stellt sich die EU-Kommission wie vorher schon das Europaparlament hinter die erfolgreiche europäische Bürgerinitiative End the Cage Age. Rund 1,4 Millionen Bürgerinnen und Bürger aus 18 EU-Ländern hatten die Forderung nach einer artgerechten Haltung ohne Käfige unterstützt. Nach Angaben von Tierschützern verbringen in der Europäischen Union mehr als 300 Millionen sogenannter Nutztiere große Teile ihres Lebens hinter Gittern oder in zu engen Ställen. Der europäische Verband Compassion for World's Farming nennt die Kommissionspläne einen großen Schritt nach vorn und den Beginn einer Zeitenwende. Gleichzeitig kündigen die Mitorganisatoren der Bürgerinitiative an, genau darauf zu achten, dass die Ziele nicht auf Druck von Lobbyisten verwässert werden. Stefan Überbach, Brüssel.
Wenn Sie persönlich was für die Tierwelt tun wollen und einen Garten haben, ist es gar nicht so schwer. Jetzt im Sommer ist Zeit der Schmetterlinge und damit die wieder mehr werden können, gibt's jetzt ein neues Buch. Besonders Schmetterlinge heißt es und ist für alle eine Empfehlung, die unsere selten gewordenen Schmetterlinge unterstützen wollen. Alice Thielson mit Einzelheiten.
Alle lieben Schmetterlinge. Aber es gibt kaum noch welche. Was tun also, hat sich der Biologe Michael Altmoos gesagt und ein Buch für Garten- und Naturschutzinteressierte und Planer geschrieben. Jeder Schmetterlingsplatz, sei er noch so klein, ist ein Zeichen gegen Zerstörung und für lebendige Zukunft, schreibt Altmoos. Und wer sein Buch durchblättert, bekommt sehr schnell eine Idee, wie solche Schmetterlingsplätze aussehen könnten. So enthält das 200-seitige Buch unter anderem eine Tabelle mit den 100 wichtigsten Pflanzen für den heimischen Faltergarten. Da ist genau aufgedröselt, welche Raupen welche Pflanzen mögen, welche Bedeutung Nektar oder Blüte haben. Und auch Bodenbedingungen für die Pflanzen fehlen nicht. Es gibt Tipps für die Raumplanung. Altmoos beschreibt, welche Pflanzenkombinationen günstig sind und gibt Hinweise zur Pflege. Von A wie Auffliegen bis Z wie Zeit hat der Biologe 100 Praxistipps samt Variationen aufgelistet. Sehr praxisorientiert ist da zum Beispiel auch aufgeführt, welche fremdländischen Gartenarten sich durch ähnlich aussehende heimische und ökologisch wertvollere ersetzen lassen. Dabei ist das Buch oft auch sehr persönlich gehalten und mit einem recht eigenen, selbstironischen Humor geschrieben, etwa indem der Autor fiktive Interviews mit einem Stachelbeerspanner oder einem Ameisenbläuling führt. Ein ziemlich umfassendes und reich bebildertes Werk also für alle, die konkret etwas für Schmetterlinge in ihrem Umfeld tun wollen und auch nicht vor einer Menge detaillierter Informationen zurückschrecken. Es kostet knapp 25 Euro und ist im Parler Verlag Darmstadt erschienen.
Und wenn Sie mal in Staudernheim an der Nahe in Rheinland-Pfalz vorbeikommen, das Mitmachmuseum von Michael Altmoos und seiner Frau ist wirklich sehenswert. Nahe der Natur heißt es. Details unter diesem Namen im Netz. Und noch ein zweites Tierhilfebuch möchte ich Ihnen heute vorstellen. Worauf fliegst du, heißt es. Und der Untertitel Tierparadiese pflanzen und pflegen macht schon klar, worum es geht.
Gärten als Lebensräume für Tiere attraktiver machen, das ist gar nicht so schwer. Biologin Bärbel Oftring stellt mehr als 80 Gartentiere und ihre jeweiligen Lieblingspflanzen vor. Das Spektrum reicht von Rotkehlchen bis zum Taubenschwänzchen und bis zur Zauneidechse. Allen Tieren ist eine Doppelseite gewidmet mit einem Steckbrief, Infos zur Biologie und zu einer beliebten Futterpflanze. Wir erfahren, dass die Blutströpfchenschmetterlinge auf Taubenskabiosen stehen und dass die zierliche Blaumeise auf dünnste Zweige spezialisiert ist und auf dickeren von der kräftigen Kohlmeise verdrängt wird. Schlussfolgerung: Wer auf den Rückschnitt der Zweigspitzen verzichtet, fördert Blaumeisen. Muss man erst mal wissen. Oder die Gartenwollbiene, die aussieht wie eine dicke Wespe. Da muss es nicht immer nur Einheimisches sein, was dieser Wildbiene nutzt. Der liefen. Kurz Steckbriefe wichtiger Gartenpflanzen runden das Buch ab, wobei der Infogehalt dieser Tabelle etwas spärlich ausfällt. Alles in allem ein schönes und auch reich bebildertes Buch für Tierfreundinnen und Tierfreunde, die ihren Garten gezielt als Lebensraum für bestimmte Tierarten ausbauen wollen. Erschienen bei Kosmos, 140 Seiten für 18 Euro.
Soweit global das Umweltmagazin für heute. Nächste Woche gibt es eine neue Ausgabe mit wichtigen Entwicklungen zu Natur und Umwelt, lokal bis weltweit. Am Mikrofon sagt für heute Axel Weiß. Tschüss und machen Sie es gut.